ihre eigene spirituelle Entwicklung hat. Aber bevor ich das mit Ihnen meditiere und dies und das vorstelle, möchte ich ganz gerne noch sagen, wie froh ich war über etwas, was du sehr praktisch gesagt hattest, nämlich wie in dieser Materie, wenn das Bewusstsein auf etwas gerichtet ist, etwas geschaffen wird, was sagen wir mal schon in einem feineren Raum da ist und nur noch von der Zeit ein bisschen getrennt ist, bevor es sich manifestiert. Ich glaube, das ist schon etwas sehr, sehr Praktisches, dass man also im Hier und Jetzt lebt und nicht immer verzweifelt Zielen nachgeht, die irgendwo einmal in der Zukunft leben, sondern dass man im Augenblick lebt und sich fixiert auf etwas mit seinem Bewusstsein, welches dann das Bewusstsein später auch anzieht und herbeiführt. Du hast also schon etwas sehr Praktisches gesagt und also wenn das so sein soll, wir können ja dich prüfen und auch mich prüfen, sollten wir demnächst eine vedische Universität hier haben, genauso schön wie die Universität der Künste. Denn das ist bereits in unserem Bewusstsein mit Türmen und Gängen und Säulenhallen angelegt. Wir werden dich beim Wort nehmen in 10 Jahren oder so. Mal sehen, ob du stark genug dich ausrichten kannst auf deine vedische Universität. Gut. Ich möchte zunächst einmal, bevor ich anfange mit meinem Vortrag, vom Was ist vedische Psychologie, vom vedischen Menschenbild ausgehen, welches also ganz und gar anders ist als das materialistisch geprägte Menschenbild hier in unserer westlichen Kultur. In der Kultur des Westens nehmen wir an, dass wir Menschen sind, die eine Seele haben, so wie wir vielleicht eine Brille haben oder irgendetwas anderes Nützliches besitzen. So sind wir im westlichen Menschenbild Menschen, die eine Seele haben. Ist ja ganz schön, so eine Seele zu haben. Im vedischen oder altindischen Menschenbild ist es anders. Wir sind Seelen, die derzeit eine menschliche Erfahrung haben. Wenn wir es ganz auf den Punkt bringen wollten, in der Sprache würden wir sagen, wir sind Seelen, die einen Menschen haben oder die sich einen menschlichen Körper eingefangen haben. Es ist also hier eine Umgewichtung des Nachdrucks, des Schwerpunktes da. Das heißt, dass wir auf einer Ebene, weil wir ja Seelen sind, spirituell, Teile Gottes, bereits vollkommen sind. Die vedischen Schriften sagen, wir haben 3 Eigenschaften in unserer vollkommenen Identität, nämlich Sat, wir sind ewig, Chit, wir sind voller Wissen und Ananda, wir sind voll mit Glückseligkeit. Da wir jedoch eine menschliche Erfahrung machen, also von einem Körper und einem Geist umschlossen sind, bestehen auf dieser Ebene gewisse Unvollkommenheiten, wie Verhaftungen, vielleicht Unsicherheiten, Ängste, Neurosen, all die Probleme, die in der Psychologie benannt werden und wo der Versuch unternommen wird, diese zu lösen. Ich möchte um diesen ganz wichtigen Punkt, der bevor wir alle praktischen Übungen oder alle anderen philosophischen Grundsätze der Veden versuchen zu verstehen, erst einmal erkannt werden muss, ich möchte um diesen Punkt zu illustrieren, Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ich liebe Geschichten, besonders im Berliner Hochsommer, wenn man einen anstrengenden Tag hinter sich hatte. Meine Geschichte handelt von einer Prinzessin, die gewissermaßen die Seele repräsentiert, wie in der griechischen Mythologie die Psyche ja auch eine Prinzessin ist, die zunächst unerlöst ist und dann erlöst wird. Diese Prinzessin, ich mache die Geschichte ganz kurz, hat an ihrem Geburtstag ein interessantes Erlebnis. Sie hat die Nacht durchgefeiert, begibt sich frühmorgens ungefähr um 2.30 Uhr ins Bett. Ich muss schmunzeln, weil wir in Berlin auch immer erst so spät ins Bett kommen. Und hört plötzlich, während sie im Einschlafen ist, eine beunruhigende Stimme. Die Stimme sagt, ihr, wer bist du? Die Prinzessin sagt, also, erstmal, wer fragt hier, ist das der Prinz des anderen Königreiches? Da hätte ich ja nichts dagegen, aber wer fragt hier? Und die Stimme antwortet, ich frage. Ich, die Seele. Quatsch, lacht die Prinzessin. Ich bin ich, da gibt's nichts anderes. Nein, sagt die Stimme, das, was du für dein Ich hältst, ist nur eines deiner ganz vielen Masken. Das ist ein langer philosophischer Dialog, ich mache es aber kurz, sie wird total gestört. Sie versucht die Stimme zu ordnen, also sucht unter dem Bett und hinter dem Vorhängen, ist ja direkt furchterregend, in der Nacht sowas zu hören. Und schließlich stürmt sie in den Wald hinein. Im Wald trifft sie dann auf einen heiligen Mann, einen Sadhu, und er fragt sie, hast du die Stimme gehört? Ja, sagt die Prinzessin, ich habe sie gehört. Hat die Stimme zu dir gesagt, wer bist du? Ja, genau das. Ich kann aber nicht verstehen, sagt die Prinzessin, was sie meint damit. Daraufhin sagt der Sadhu, der heilige Mann, komm mit mir, ich werde dir das zeigen. Und er führt sie zu einem See hin und bittet sie, in den See zu schauen. Sie erwartet zunächst einmal, ja, ihr schönes Gesicht zu sehen, aber was ihr dort entgegenstarrt, ist eine eitle Maske. Kennen Sie diese Menschen, die sich so sehr mit dem Körper identifizieren und ihre Reize und ihre Scham, körperlichen Scham ausspielen, um in ihrer inneren Unsicherheit, die innere Unsicherheit zu kompensieren, um die Anerkennung anderer zu gewinnen. Sie sieht diese Maske. Genau wie die Stimme sagte, das, was du für dich selber hältst, ist nur eines deiner vielen Masken. Der Sadhu sagt, möchtest du das sein? Und sie sagt, nein. Und er fasst in das Wasser hinein, so wie ich jetzt auf den Tisch gefasst habe, und bläst und holt das Gesicht heraus, diese Maske heraus, und bläst es so weg. An diesem Tag haben sie vielleicht 20 Masken, 20 Illusionen, 20 falsche Identifikationen von der Seele entfernt. Sie arbeiten für 2 Monate und am Ende ist die Seele frei von den Masken und der heilige Mann sagt, jetzt kannst du losgehen, und die suchen, die auch diese Stimme gehört haben, wer bist du, und denen kannst du helfen, sich von ihren Masken zu befreien, um sich selber zu finden. Nun, ich habe das, was ich eben erzählt habe in der Geschichte, für Sie heute als einen kleinen Film von 5 Minuten mitgebracht. Dieser Film heißt Transformation, die innere Umwandlung. Ich möchte Sie bitten, diese Show, könnte man sagen, unter folgendem Aspekt zu betrachten. Lassen Sie das einfach mal auf sich wirken. Sie werden nichts anderes als Masken sehen. Und an einem ganz bestimmten Punkt wird so ein Klang kommt, so wie dieser hier. Und das bedeutet, dass wir jetzt ins Unterbewusstsein hineingekommen sind, wo noch viele Masken sind, deren wir uns überhaupt nicht bewusst werden. Schauen Sie sich das einfach entspannt vom Sessel an. Es ist ja ganz kunstvoll und ganz, ganz geeignet für die Kunstakademie. Nennt man das hier Kunstakademie? Universität der Künste sogar. Und Sie werden dann es wesentlich einfacher haben, meinen Ausführungen und den praktischen Beispielen zu folgen. Ich wünsche Ihnen also ein ganz erkenntnisreiches Schauen, ein entspanntes Schauen. Sie werden sich vielleicht wiedererkennen können. Also ich habe das jetzt schon mehrere Male gesehen und immer wieder Geschichten auch bei mir entdeckt, die in diesen Gemälden wiedergegeben werden. Was wichtig ist bei diesem Gedanken, den uns die Diashow oder dieser kleine Film zeigt, ist, dass hinter all diesen Masken, die sich auch verändern während eines Lebens, eine unsterbliche ewige Seele ist, zu der wir durch die vedische Psychologie und ihre Hilfsmittel Zugang bekommen. Das ist also der Punkt, weswegen ich es gerne zeigen möchte. Dieser Ansatz, den gibt es auch im Westen inzwischen. Ich habe gehört, dass er entwickelt wurde in Amerika und er heißt der transpersonale Ansatz, wo man also annimmt, dass es über dieser Psyche eine andere Identität, eine Seele gibt, die bereits vollkommen ist und zu der wir Zugang bekommen sollten, um dann von dieser, sagen wir mal, dieser Distanz oder diesem neu gewonnenen Perspektive auch in der Lage zu sein, Probleme, die man hat auf dieser menschlichen Ebene, sehr gut zu lösen. Ich finde selber persönlich in meiner Auseinandersetzung und in meinem Vergleich zwischen der westlichen und der östlichen Psychologie an diesem einen Punkt, einen ganz wichtigen Knackpunkt, der auch unglaublich praktisch in mein eigenes Leben als Mönch einfließt. Ich habe das immer wieder auch gesehen, wie die Leute in Indien umgehen mit zum Beispiel Verlusten, Problemen, die auf der äußeren Ebene in dem Bereich der Materie stattfinden. Die können so eine, ich will jetzt mal bewusst sagen, neutrale Beobachterrolle einnehmen, ohne sich von den äußeren Anlässen zu sehr stören zu lassen. Ich kann mich einmal deutlich daran erinnern, als ich auf einem Floß mit einem, also den Ganges überquert habe. Zu der Zeit reiste ich mit einer Gruppe von Mönchen und wir gaben große Veranstaltungen in den Städten und verteilten danach Nahrung an die Bedürftigen. Und wir hatten also einen großen Bus, vielleicht von hier bis zum Ende des Saales mit und hatten das auf eines dieser indischen Fähren, also eigentlich wie ein Floß war das nur, geladen und dann mit 50 Dorfbewohnern auf der anderen Seite, also hatten wir den Bus auf die Böschung gebracht, es war also richtig abenteuerlich und dann ging die Fähre wieder zurück und holte einen Lastwagen ab. Und als der Lastwagen auf der anderen Seite die Böschung, Uferböschung hochfahren wollte, ist er so ein bisschen nach hinten gefahren, um, glaube ich, Anlauf zu nehmen. Und beim nach hinten fahren bäumte sich diese provisorische Fähre auf, wie ein wild gewordener Hengst, und der Lastwagen ist mitsamt 20 Leuten, die hinten drauf waren, in die Ganga gefallen und ist ganz da unten gekommen und war also verloren. Das war so 12 Meter oder 15 Meter tief. Nach einer Zeit kamen halt die ganzen Leute nach oben gerudert, setzten sich ans Ufer. Ich ging dann zum Besitzer dieses Lastwagen, der gerade seinen Lastwagen verloren hatte. Und ich fragte ihn, Kesahil, wie geht's, wie steht's? Also so, wie geht's? So anteilnahmungsvoll. Und er sagte, ja, der Lastwagen ist weg, aber kein Problem. Ich bin unsterbliche Seele. Ich bin dann die Seele. Er ging also zurück in eine spirituelle Position und beobachtete aus dem Fort dieser spirituellen Sicherheit, in diesem Fall Verlust. In Berlin ist mir im letzten Winter was passiert beim Rückwärtsparken. Also ich saß in dem Auto drin, eine Schweizer Doktorin fuhr uns und die hatte also irgendwie nicht den Menschen, also den Wagen gesehen und die ist so ein bisschen leicht gegen so einen Wagen geschrammt und da sprang so ein gestresster Berliner heraus und machte daraus so ein Problem. Ich sagte ihm, du, ich habe gesehen, wie jemand einen Lastwagen verloren hat. Du hast nur den Schramme an deinem Auto. Du solltest die neutrale Beobachterposition einnehmen. Da war also absolut nur nicht die Vorbedingung, die philosophische Vorbedingung da. Das konnte er nicht verstehen. Hier ist die Schweizer Doktorin, die unseren Wagen fiel, war auch völlig aufgelöst. Und ich erzählte ihr dann von dieser Geschichte, die ich erlebt hatte, und hat gesagt, du musst einen Kurs in vedischer Psychologie belegen, dass du ein bisschen, sagen wir mal, dich nicht so reinnehmen lässt durch die Dinge, die da kommen und gehen und die man nicht verändern kann. So, diese Beobachterposition, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, kann man erlernen durch spirituelle Praxis, wo man zwei Dinge lernt. Vaidagya und Vidya. Zunächst einmal Vidya und die wunderschöne Königin der Vidya hält das Schwert der Vairagya in ihrer Hand. Ein gutes Schwert, ein nicht aggressives Schwert, aber ein starkes Schwert. Vidya ist ein Ergebnis von spiritueller Praxis. Spirituelles Wissen, was mich nicht im Stich lässt, wenn ich in Situationen komme, wo ich es brauche. Und Vairagya heißt Loslösung, Distanz einnehmen, Beobachter werden. In der Gita, wer von Ihnen kennt die Bhagavad Gita? Nicht. Die Mob outet sich da nicht, also das ist kein Problem. Kennen Sie die Bhagavad Gita? Ja. Die Bhagavad Gita ist so ein, sagen wir mal, der spirituelle Klassiker der indischen Philosophie. Sehr praktisch, so wie so ein Handbuch. Und ich lese mal vor, wie diese neutrale Beobachterposition, die aus dem Erkennen des transpersonalen Ichs gewonnen wird, aussieht. Das heißt hier, ein Mensch in diesem göttlichen Bewusstsein weiß im Inneren stets, dass er in Wirklichkeit gar nicht handelt. Obwohl er sieht, jetzt geht es durch alle Sinneswahrnehmung durch, hört, berührt, riecht, isst, sich bewegt, schläft und atmet, weiß er, dass er in Wirklichkeit nicht handelt. Denn während er spricht, sich entleert, etwas annimmt, seine Augen öffnet oder schließt, weiß er immer, dass nur die materiellen Sinne mit ihren Objekten beschäftigt sind und dass er selbst darüber steht. Also ich finde das ein unglaublicher Gewinn von angewandter vedischer Psychologie, dass man tatsächlich zu einer Stellung findet, wo man beobachtet, was da draußen passiert, ohne zunächst einmal einfach nur immer zu reagieren und reingezogen zu werden. Aus dieser Beobachterrolle kann man schließlich lernen, einen Raum zu entdecken in sich. Ein Raum, der zwischen dem Reiz und der Reaktion liegt. Die ganze Weltgeschichte befindet sich in diesem Raum statt. Ihre eigene Geschichte findet statt in diesem Raum. Etwas geschieht in ihrem Leben und meistens reagiert man, ohne zu überlegen. Wie oft haben wir schon reagiert und später bereut, was wir getan haben? Wir haben Worte gesagt, die wir gar nicht so meinten, die aber eine Beziehung auseinandergebracht hat. Wir haben Dinge uns gekauft, Lebenswege eingeschlagen, ohne diesen Freiraum des Überlebens und der Loslösung überhaupt nur einmal betreten zu haben. Wie viele Kriege sind entstanden, weil ein König sich beleidigt fühlte durch die Äußerung eines anderen oder weil Hitler einfach sich nicht richtig verhalten hat und das mal ganz schön, nicht das Beste gemacht hat aus seinem Leben, ne? Nicht mit Wissen und Loslösung gehandelt hat. Also ich habe in der Vergangenheit viel härtere Worte gebraucht für Hitler. Wie oft ist dieser Raum bei uns, dieser Zwischenraum zwischen Reiz und Reaktion, einfach besetzt vom falschen Ego, einer falschen Identifizierung der unsterblichen Seele mit dem ewigen Selbst. Falsch. Wie oft ist dieser Raum vom falschen Ego besetzt, wo wir uns identifizieren mit diesem physischen Körper? Hier ist ein Knoten. In der vedischen Psychologie wird das Ego oder Ahankara oft als ein Granta, als ein Knoten bezeichnet, der die unsterbliche Seele mit der Illusion verbindet. Ein gefährlicher Knoten, auf den ich später noch zu sprechen kommen möchte. Hier auf der Slideshow oder auf dem kleinen Film haben wir gesehen, wie aufgrund dieses Egos nicht nur eine Maske oder eine Identifizierung stattfindet, sondern ganz viele Masken kommen. Das Ego ist also das Verbindungsglied zwischen Seele und Materie. Und es hat so, dieses Ego hat so zwei große, ich will mal sagen, Stränge. Das Seil des Egos besteht aus der Auffassung, aham, das bin ich. Und nameti, das ist mein. Das ist meine Identität, das ist meine Ansicht oder mein Besitz. Und das heißt, dass auf der Grundlage dieses Irrtums das ganze materielle Leben und auch unsere persönliche Misere stattfindet. So, ich muss jetzt mal gucken. Oh. Meine lieben Leute, ich hab's. Aus dem Ego heraus bildet sich die zweite Bedeckung, und hier mache ich mal ein bisschen schneller, der Geist. Die Übersetzung von Manas ist in Deutsch oder in Englisch Mind. Ich sage das bewusst so, weil manchmal mit dem deutschen Wort Geist nicht alle wissen, was damit gemeint ist. Ist es die Seele oder ist es nur das Denken, der materielle Verstand? Der Geist hat zwei Funktionen, eine Motorik, von zwei Dynamiken. Er nimmt etwas an, als etwas Positives, und er lehnt etwas ab, als eine Bedrohung. Das ist mir angenehm, das will ich, das ist mir unangenehm, das lehne ich ab. Sankalpa und Vikalpa, Tag und Nacht, wie eine ständig laufende Dampfmaschine, tut unser materieller Geist mit dieser Motorik funktionieren. Sankalpa und Vikalpa, das ist mir angenehm, dies ist mir unangenehm. Und aus dieser Wechselwirkung, wo wir das annehmen und ablehnen, ist unser ganzes materielles Dasein auf der Grundlage des Geistes, des Denkens entstanden. Nun, ganz besonders wichtig, und hier will ich jetzt langsam in die Praxis hineinkommen, wird das bei einer, sagen wir mal, richtigen, bei einer Auseinandersetzung mit etwas, was Sie als Studenten alle kennen, Stress. Der materielle Geist, oder sagen wir mal, eine Person existiert normalerweise ganz komfortabel zwischen, oh, hier müssen die Eltern schnell mal laufen, zwischen der Temperatur 15 Grad und 25 Grad. Die Hilfspolizei ist schon unterwegs. Also. Unser Geist lebt auch immer in so einer Komfortzone. Eine Komfortzone, die wir jedoch nicht beibehalten können. Ich habe gehört, vor einer Woche war es in Berlin so heiß, dass es richtig unangenehm wurde. Und dass richtig Stress entstand. Und dann, wenn dieser Stress plötzlich kommt, wo wir also nicht mehr in unserer Komfortzone sind, dann registriert der Geist das mit der Funktion Vikalpa, nennt man das. Das ist eine Bedrohung. Ein Signal, die Intelligenz hat das genau analysiert. Mein Gott, das ist eine Bedrohung. Und dann setzt sich das um auf die psychische, auf die physische Ebene. Ein Switch, ein Schalter wird geworfen im Körper, um sich des Problems anzunehmen. Ich habe mir hier notiert, das Adrenalin in unserem System wird mobilisiert. Wir rennen jetzt los, wir müssen aus der Hitzezone raus. Unser Atem wird schneller, das Herz fängt an, sich zu beschleunigen. Der Blutdruck wird größer, die Verdauung hört auf, das Immunsystem schließt seine Funktion, und wenn es richtig Stress ist, werden die Augen und das Gesicht rot und die Stimme laut. So versucht also etwas, was im Geist eintritt, eine unangenehme Situation, die ich mit der Funktion des Vikalpas als Bedrohung festgestellt habe, diese Situation verursacht etwas auf der physischen Ebene. Wenn ich dann die Umstände verändern kann, ist es gut, aber wenn die es ist guter Stress, aber wenn die Umstände, ich will mal sagen, so zwingend sind, dass ich sie nicht verändern kann, dann wird aus diesem Stress eine Bedrohung für den Körper. Ich denke, die meisten Westler sind unglaublich gestresst und aufgrund dieses Stresses unglaublich krank, denn wenn da zu viel Adrenalin immer ausgeschüttet wird und die Blutdruck und solche Sachen geschehen, dann wird es leidvoll. Wenn es uns jetzt aber jedoch gelingt, und hier denke ich, sind die praktischen Handwerkszeuge der vedischen Psychologie so bestechend und so gut und so notwendig, auf die Ebene zu kommen, wo ja alles in Ordnung ist, die spirituelle Ebene, dann entkommen wir diesen unheilvollen Prozessen, die uns letztendlich krank machen, in der Psyche und im Körper. Ich möchte hier an dieser Stelle gerne in den Bereich der Meditation mit Ihnen kommen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass es, also vedische Wissenschaftler, dass es 4 Bewusstseinsstufen gibt im Geist. Einmal den Regen-Wach-Zustand, dann den Traumzustand, dann den tiefen Schlaf und dann Turiya, die transzendentale Ebene, den 4. Bewusstseinszustand. So, moderne Gehirnwissenschaftler haben auch herausgefunden, dass es messbar diese Funktion des Geistes gibt. Und wie wir gleich sehen werden, kann man durch Meditation einen gewünschten Geisteszustand herbeiführen, wo man ihn aus dem Stress, den Geist, den gestressten Geist befreit. Ich habe mir hier aufgeschrieben, man misst ja die Gehirntätigkeit oder die Gehirnwellen in Form von Wellen, die in einer bestimmten Frequenz laufen. Zwischen 0 und 3 Hertz sind die Delta-Wellen, das ist so im Zustand im tiefen Schlaf. Zwischen 4 und 7 Hertz die Theta-Wellen, das ist so, wenn der Geist auf Traumreise geht. Zwischen 8 und 13 Hertz ist der Geist sehr entspannt, aber gleichzeitig nicht etwa schlafend, sondern sehr wachsam. Das ist der gesundeste Zustand. Das ist der Zustand, der auch jeglichen Stress auflöst und der den Körper unglaublich heilen kann. Und zwischen 14 und 21 Herzen ist man Berliner. Auf der Ebene von Beta-Wellen. Man ist hellwach und unglaublich aktiv in äußeren Aktivitäten. Unglaublich verstrickt mit den Objekten. So. Zur Meditation, das kann man eben messen, führt uns in diesen entspannten Zustand, den die alten Inder immer wieder aufgesucht haben. In ihrem Versuch, praktische Psychotherapie im Alltag zu machen, wo man nämlich einfach die Verbindung löst mit diesen äußeren und illusorischen Umständen, die einen oft in Stress bringen, weil sie sich ständig verändern. Die Materie ist ja ständig wie ein brodelndes, stürmiges Wasseroberfläche, wie du das gesagt hast. Und ich möchte heute einfach sehr gerne mal mit Ihnen einen kleinen Meditationsversuch unternehmen, dann sollen Sie selber sehen, wie das bei Ihnen wirkt, wie Sie selbst, sagen wir mal, die praktische vedische Psychologie in Ihrem Alltag erfahren können. Ich möchte Sie bitten, sich einmal aufrecht hinzusetzen auf Ihren Stuhl. Und einfach Ihre Aufmerksamkeit auf das Atmen zu richten. Wenn Sie wollen, können Sie Ihre Augen schließen und die Hände auf dem Schoß entspannt ausruhen. Und sich entspannen. Wir fangen bei den Füßen an. Übergeben diese der Gravitation. Wir lassen sie einfach nach unten sinken. Wir gehen höher durch unser linkes und dann das rechte Bein bis zur Hüfte. Lassen es einfach in das Gefühl der Schwere sinken. Wir gehen jetzt von unserer Hüfte bis zu den Schultern und lassen unseren ganzen Oberkörper in ein Gefühl der Schwere sinken. Wir bleiben weiterhin aufrecht sitzen. Stellen uns fast vor, wir würden unseren Körper wie ein Mantel oder eine Jacke über einen Bügel hängen. Lassen ihn einfach sozusagen so hängen. Jetzt geht es zur linken und der rechten Schulter, zum linken und dem rechten Arm. Dort, wo sich die ganzen Anspannungen befinden, lassen das einfach mal völlig entspannen und übergeben das ganze Gewicht einfach der Schwerkraft. Das Gleiche machen wir mit dem Gesicht. Übergeben unser Gesicht und die 2332 Muskeln, habe ich mal gehört, einfach der Schwerkraft. Wir entspannen das. Jetzt fixieren wir uns auf unseren Atem wieder. Unsere ganze Aufmerksamkeit geht jetzt zu unserem einströmenden und ausströmenden Atem. Die Könner unter Ihnen können beim Ausatmen versuchen, immer mehr ihr Gewicht abzugeben. Jetzt bringen wir unsere Aufmerksamkeit in den Bereich des Herzens. Und wir versuchen einfach mal unseren Körper zu beobachten. Wir gehen in die Füße hinein, die Schenkel. Gehen nach oben in die Schultern. Und jetzt versuchen wir uns einmal vorzustellen, wir gehen aus dem Körper heraus und schauen von oben, von unter der Decke auf den Körper. Wir sehen unseren Kopf und unsere Frisur. Wir sehen unsere Schultern. Was haben wir gerade an? Wie ist die Farbe unserer Kleidung? Dieser Mensch, all seine Vorstellungen, die sich im Geiste bilden, ist unglaublich aktiv. Hat er eigentlich die Wege eingeschlagen, die ihn zu seinem Ziel bringen? Unglaublich aktiv. Gut, sich immer wieder zu fragen, sind die Aktionen, die wir unternehmen in unserem Leben, wirklich förderlich, um uns unseren Zielen entgegenzubringen? Dieser Mensch wird aufstehen und wird sich wieder in seine normalen Tätigkeiten beschäftigen. Sind die wirklich so wichtig? Wir gehen jetzt langsam zurück in unseren Herzbereich. Wir atmen tief wieder ein und tief wieder durch. Wir können unsere Hände jetzt zusammenführen und reiben. Und kurz wie beim Palmieren, wenn man die Augen entspannen will, auf die Augen legen. Dann langsam von den Augen wegführen und sie anschauen, die Handflächen anschauen, als würden wir sie zum ersten Mal in unserem Leben sehen und so langsam wieder zum Raumbewusstsein zurückkommen. Diese ganz einfache Übung schon auf vielen Konferenzen gegeben. Und einmal in Zagreb auf einer Peace-Konferenz, einer internationalen Friedenskonferenz, wo viele Politiker auch dabei waren. Und ich habe mich an die erste Sitzreihe gewandt, die Herren in den schwarzen Anzügen, und sagen: Können Sie sich jetzt vorstellen, Entscheidung zu treffen, wo man Krieg macht. Das war schon eine blöde Frage, muss ich zugeben. Also das war schon etwas rhetorisch. Ich glaube, der Punkt ist klar. Es gibt wissenschaftliche Forschung darüber, dass Leute, die also regelmäßig meditieren, eine innere Ruhe haben und dann, habe ich mir hier auch aufgeschrieben, Stress also abbauen. Und Migräne und hört auf und der Blutdruck geht weg. Das Herz hat eine unglaubliche Segnung erfahren. Auch viele Meinungen, an denen man so wahnsinnig festhält, wissen Sie, diese Meinung, die man so hat und diese Ansichten, die kann man plötzlich mit Distanz betrachten und auch korrigieren. Einfach, weil man ein ganz klein bisschen die Identifizierung mit dem materiellen Geist und dem Ego gebrochen hat. Man ist ein bisschen da rausgegangen. Und auf diese Weise gibt es einen physischen Nutzen, aber viel wichtiger für uns in der vedischen Psychologie, man hat einen sehr lang anhaltenden Nutzen für das Leben. Dadurch, dass man einfach lernt, diesen Raum wieder zu besetzen. Meinen kostbaren Innenraum, den ich jetzt abgetreten habe an das falsche Ego und an den Geist, der einfach nur reagiert immer auf die materielle, das heißt die äußere Umgebung. Und deswegen, weil sie sich ständig verändert, ständig in diesen blöden Stress reingerät. Gut, ich möchte jetzt zum Abschluss meiner Betrachtung noch etwas anderes sagen und dann das Ganze, was ich gesagt habe, so ein bisschen zusammenführen und zu einem Punkt bringen, der eigentlich der wichtigste Punkt in der vedischen Psychologie ist. Ich habe eben versucht, mit Ihnen ein bisschen eine Entspannungsmeditation zu machen, wo wir uns zum Schluss ein bisschen auf die Seele fixiert haben, in dem Herzensbereich, umgeben von den fünf Pranas im Herz ist. Man hat ja herausgefunden, wenn jemand sich wahnsinnig aufregt, man sagt im Deutschen immer, atme doch mal richtig durch jetzt. Ja? Weil man weiß, dass der Atem einen direkten Zugang zum Geist erbringt. Ich habe also von einem Yogi gehört, der in Indien gerade unglaublich viele Leute von mentalen, diesen Problemen wie Neurosen und so weiter heilt, einfach durch Pranayama-Übungen, Atemtechniken, nicht? Wo der so eine Atemtechnikübung, wenn man die richtig lernt, kann also 50 Jahre Psychologie im Westen ersetzen, oder 100 oder so, und viel Pillen kann man wegschmeißen, Beruhigungspillen und so weiter und so fort, weil wir lernen hier einfach, wie der Mensch wird, wie der Mensch funktioniert und was der Geist ist, wie man ihn erreichen kann, direkt, ohne jetzt lange Gesprächstherapien zu machen. Und durch spirituelle Praxis ist es sogar möglich, denken Sie sich das mal, den Knoten der falschen Identifizierung einfach zu lösen. Zack! Man weiß, ich bin ewige spirituelle Seele und erfährt die Segnung dieser Erkenntnis. Ich habe vor langer Zeit mal den Alexander den Großen gelesen. Als der nach Gordon kam, habe ich an vedische Psychologie gedacht. Da hieß es nämlich, jemand, der diesen gordischen Knoten lösen kann, der würde der nächste König werden oder so etwas. So. Viele hatten sich daran versucht und hatten versucht, diese Stränge auseinander zu klabüstern. Ich denke immer, das ist so ein bisschen die westliche Psychologie, durch Gesprächstherapien, durch Analysen und durch wechselnde Standpunkte versucht man also richtig da reinzukommen und den Menschen ja auch zu helfen und das Ganze auseinander zu klabüstern, was da aufgrund der Identifizierung mit dem falschen, mit der Illusion stattgefunden hat. Alexander der Große hat sich nicht darauf eingelassen, oder er hat einfach sein Schwert genommen und schwupp auf diesen gordischen Knoten geschlagen. Und daraufhin war das Problem gelöst und also der Knoten sprang auf. Ich denke, dieser Ansatz, den die vedische Psychologie macht, ist so ein bisschen auf dieser Ebene zu suchen. Natürlich, und das muss ich hier nochmal sagen, sind es große Seelen, die auf dieser Ebene wirklich handeln können. Wir kleinen Seelen müssen vielleicht noch andere Hilfswerke, die auch in der vedischen Psychologie gegeben werden, nutzen. Zum Beispiel die Mantra-Meditation. Wo ist das Handy? Ist ja kein Problem. Ich glaube, das hört wie alles auf, was entsteht in dieser Welt. Ich habe mal einen Vortrag über den Geist gegeben in einer Universität in Amerika und ich wollte gerne zeigen, wie der Geist einen niemals in Ruhe lässt und ständig, wie ein ständig schwätzender Raum, also Zimmernachbar, und sagt, mach dies, mach doch das, und er ist so blöd und sie ist so gut und das hast du noch vor und das schaffst du nie, und ständig redet ja der Geist. Und ich wollte das so ein bisschen zeigen. Da hatte ich mir absichtlich so ein Handy eingesteckt, was ich sonst nie mache, und mich anrufen lassen die ganze Zeit, wenn ich an diesem Punkt war, und habe gesagt, genauso ist der Geist, liebe Studenten von der Columbia University. Ständig redet er zu einem und man kann den nicht zum Stillstand bringen. Vedische Psychologie kennt dieses Hilfsmittel des Mantras. Eine Klangschwingung, die den Geist, Man heißt der Geist und Tra heißt befreit. Ich habe auch etwas mir hier auch aufgeschrieben. Es gibt so eine American Journal of Physiology and Psychology, und da wurde gesagt, dass es einen dramatischen, das Heruntergehen, ich muss das jetzt vom Englischen übersetzen, im zu schnellen Herzschlag und im Blutdruck gibt, wenn Mantras gehört werden auf einem Elektroenzephalograph. Kennen Sie das? Was Gehirnwellen misst. Hat man gesehen, dass Leute, die mit Mantren meditieren, sehr schnell diesen Alpha-Rhythmus im Gehirn herstellen. Der Alpha-Rhythmus nochmal war, dass man sehr entspannt ist und gleichzeitig sehr ausgerichtet und wach ist. Diejenigen, die also mit einem Mantra meditierten, kamen sehr schnell zu diesem Zustand im Geist, wo der Geist einfach sofort losgelassen hat und entspannt war. Während diejenigen, die einfach nur die stille Meditation machten, die ich eben Ihnen vorgestellt hatten, nicht so schnell zu diesem Ergebnis kamen. Ich habe hier was. Nach diesen Forschern haben diejenigen, die mit Mantren gechantet haben, sehr schnell tolle Chemikalien im Blut entwickelt, die nur nach langer Zeit dort zu finden sind, wenn man einfach nur sich entspannt. Herzforscher Herbert Benson nennt das the Relaxation Response. Was ich aber auch zu sagen habe, ist, dass die Leute, die Mantren chanten, nicht nur selber diesen Effekt haben, sondern auch die Umgebung, also das heißt die Leute, die in der Umgebung von diesen Mantra-Chantenden sind, ebenfalls eine ganz andere Gehirntätigkeit haben. Wir waren vor also einiger Zeit auf einer Insel in Kroatien, die heißt Brač, wunderschöne Insel, und hatten dort ein Mantra-Retreat gemacht. Und haben also sehr viel die Mantren gechantet und festgestellt, dass erstmal die Hotelbesitzer auf diese Mantras ansprangen, die wurden so ruhig, und zum Schluss wollten sie sich einfach auch so einschwingen, indem sie sich Saris, das sind diese indischen Kleider, die Frauen tragen, und Dhotis, das sind diese fotogene Kleidung, anzogen. Und der Hund, der da war, so ein Collie, der sehr aggressiv war, so wurde uns mitgeteilt, war durch die Nähe an diesen Mantra-Chantenden so begeistert, dass der absolut nicht bellte. Das war das erste Mal, dass er nicht bellte. Und als wir dann über die Adria fuhren, wir hatten so einen Tag, wo wir ein Kloster besuchten, um so ein bisschen, das war nach dem Tag, wo wir den ganzen Tag meditiert hatten, es gibt auf diesen Mantra-Meditationsretreats die Möglichkeit, wirklich den ganzen Tag sich zu fixieren auf die Klangschwingung. Da fuhren wir also mit so einem Boot über die Adria. Und plötzlich, obwohl das nicht das Delfinreservat ist, wo also keine Schiffe durchfahren und die Fischer nicht fischen dürfen, damit die Fische für die Delfine da sind, plötzlich tauchten in diesem Gebiet, was nicht ihr Gebiet war, ein Schwarm voll Delfinen auf, die mit uns reisten. Der Kapitän konnte das nicht glauben. Was, so viele Delfine? Was er auch nicht glauben konnte, war das Verhalten der Mantra-Leute. Die wurden also aus dem Mantren waren so interessiert, hörten auf, Mantras zu chanten und liefen alle auf die eine Seite des Schiffes, um die Delfine zu sehen. Was das zu einer Beigesellung zu den Delfinen führte. Aber selbst die nehmen das wahr. Also das ist das, was da im Body anwächst durch das Mantra-Chanten, ist dieses, man sagt dazu Serotin, kennt vielleicht manche von Ihnen, das Glückshormon. Das wird da vom Körper produziert und kommt dann sehr schnell, sagen wir mal, zur Wirkung. Wollen wir mal das ausprobieren und ein Mantra chanten?
Ja.
Super. Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass wir das einfachste Mantra chanten, was eine einfache Silbe ist. Nämlich das heilige Om. Ich werde es einmal zusammen, einmal chanten, alleine. Oder das kennen Sie alle schon. Ich will Ihnen ein anderes Mantra vorstellen. Auch ein einsilbiges Mantra. Ram. Nicht? R, langes A, M. Ram. Ist ein Beach-Mantra, ein Samen-Mantra, der auf einer Ebene dafür sorgt, dass Energien, das Feuer, die Feuer im Indischen, wird auch diese so die Feinströme im Körper, die Energieströme auf ein balanciertes Level gebracht werden. Ram ist aber gleichzeitig, und da komme ich dann zu einem anderen Bereich, eines der vielen heiligen Namen Gottes. Ich möchte Sie bitten, sich einmal hinzusetzen, wie Sie das schon immer gut machen. Ich möchte Sie auch bitten, Ihre Hände auf den Schoß zu setzen. Wir nehmen eine sehr entspannte Haltung an, aber eine wachsame. Und bringen unsere Aufmerksamkeit zu unserem Atem zurück. Einfach nur zu unserem Atem. Ohne den Atem zu manipulieren, zunächst einmal. Beobachten wir ihn nur. Wie er in uns einströmt und aus uns ausströmt. Wir entspannen uns ungefähr so, wie wir es in der ersten Übung getan haben. Versuchen jetzt ein ganz klein bisschen tiefer einzuatmen und ein ganz klein bisschen länger auszuatmen. Es sollte angenehm sein und nicht zu forciert werden. Jetzt werde ich einmal den Mantra Ram vorchanten. Und wenn ich dann durch bin, möchte ich Sie alle bitten, einzustimmen. Und wir werden den Mantra ungefähr 6-mal chanten. Ra. Kirche. Es ist eine große Wissenschaft, diese Mantra-Wissenschaft. Und ich glaube nicht, dass wir heute, wo mein Vortrag dem Ende entgegenkommt, viel mehr dazu sagen können. Es genügt, zusammenfassend zu sagen, dass diese Grundposition, das heißt, ich bin eine spirituelle Seele, durch bestimmte Hilfsmittel in der erreicht werden kann, die die vedische Psychologie auch gibt. Hilfsmittel, die uns helfen, von einer Ebene des Bewusstseins auf eine andere zu kommen. Hilfsmittel, die uns helfen, von der Verhaftung an die Illusion, die uns also richtig einhüllt, hervorzukommen und in die spirituelle Erkenntnis zu gelangen. Diese Hilfsmittel haben auch auf einer wirklich materiell messbaren Ebene starke Wirkung. Wir können also sehen, wie durch die Meditation und auch durch das Mantra-Chanten tatsächlich physiologische, also körperlich messbare Veränderungen stattfinden. Besonders die Veränderungen, die durch das, was ich eben beschrieben habe, als Stress hervorgerufen werden. Stress ist etwas, was sich bildet durch die Funktion unseres Geistes, dass der Geist etwas annimmt als angenehm und etwas anderes annimmt als eine Bedrohung. Wenn wir dann durch diese Funktion Sankalpa und Vikalpa aus dem spirituellen Lot gebracht werden, dann mobilisieren wir also Anspannungen, die ich eben physiologisch benannt habe, also schnelles Herz, eine Herztätigkeit, Herzflattern sagt man wohl dazu, Adrenalinausschüttung und so weiter. Und auch Anspannung im Nacken, das haben viele von Ihnen. So, die eigentliche Wirkung jedoch von die spirituelle oder die vedische Psychologie anstrebt, ist ein Zustand zu erreichen, wo wir wirklich nicht nur so ein paar körperliche Elan haben und ausgewogen und ausgeglichen sind, sondern eine Art Connection, Verbindung herzustellen, letztendlich zu Gott. Ich möchte Ihnen mal einen klassischen Text vorlesen und dann so, dann bin ich eigentlich an ein natürliches Ende fast dann schon gekommen. Yatro paramate cittam nirudam yoga, sevaya yatra caivatmanatmanam pasyan atmanitushtati. Ach, so schön. Auf der Stufe der Vollkommenheit, die auch Trance oder Samadhi genannt wird, ist der Geist durch das Praktizieren von Yoga vollständig von allen materiellen, mentalen Tätigkeiten gelöst. Wenn das also geschehen ist, wenn diese Loslösung entstanden ist von der Illusion, stellt sich eine Frucht ein. Diese Vollkommenheit ist dadurch charakterisiert, dass man die Fähigkeit erlangt, durch den reinen Geist das Selbst zu sehen und im eigenen Selbst Freude und Zufriedenheit zu genießen. Ich das sagte auch unser Markus Schmicke so schön, dass der Geist, die Psyche mal materiell und mal spirituell ist. Wenn es gereinigt ist oder geläutert ist, dann kann man tatsächlich diesen Geist, diese spirituellen Früchte wie Tushanti, Zufriedenheit genießen. In diesem freudvollen Zustand erfährt man grenzenloses, transzendentales Glück, das durch die transzendentalen Sinne wahrgenommen wird. Also etwas, was vorher geschlafen hat, ist jetzt wiederbelebt worden. Wir haben spirituelle Sinne, mit denen wir spirituelle Erkenntnisse erlangen. So verankert weicht man niemals von der Wahrheit ab. Wenn man diese Stufe erreicht hat, ist man überzeugt, dass es keinen größeren Gewinn im Leben gibt. In einer solchen Stellung gerät man niemals, nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten, Zwang. Ananda Chaitanya, wäre das nicht was Gutes, nicht mal inmitten der größten Schwierigkeiten in Zwang zu kommen? Dies ist in der Tat wirkliche Freiheit von allen Leiden, die aus der Berührung mit der Materie entstanden sind. In diesem Vortrag habe ich Ihnen ein bisschen das Ziel der vedischen Psychologie erklärt, dass man transzendiert oder sich zu seinem eigenen spirituellen Wesenskern, dass man dort zurückkommt. Ich habe eine Menge nicht erklären können, nämlich was sich auf diesem freudvollen Zustand ereignet, ist, dass ich in Beziehung trete, nicht mehr zur Materie, sondern zu Gott, und Rasakoste, eine überwältigende Erfahrung, die im Austausch eben mit dem Höchsten stattfindet. Ein Austausch, der zum Beispiel so stark ist, dass ein Mensch, der noch nicht erhoben ist, also seine Schwingung noch nicht erhöht hat, um das esoterisch zu sagen, oder sein Bewusstsein noch nicht erhöht hat, das noch gar nicht wahrnehmen könnte, er würde ausbrennen dadurch. Es ist so überwältigend. Man muss aus der Verdichtung raus und aus der Identifizierung und eine höhere Ebene kommen, um die höheren Stufen der göttlichen Liebe zu erfahren, die dann verschiedene Stufen haben. Wenn wir jetzt jedoch denken, dass nur das und ganz allein diese hohen Ziele für Menschen, die sagen wir, dass das einzige Ziel der vedischen Psychologie ist, dann irren wir uns. Es gibt ganz viele Ärzte, die ich getroffen habe in Indien, die Leuten auch helfen, durch verschiedene, sagen wir mal, Hilfestellungen. Wer auf diesen Pfad der spirituellen Entwicklung geht in der vedischen Psychologie, soll also nicht allein gelassen werden auf der materiellen Ebene. Es ist wichtig, dass er ein physisches Wohlergehen hat, dass er ein emotionales Wohlergehen hat, also so ganz normal auf einer Ebene glücklich wird, und dann auch ein Wohlergehen in seinen Beziehungen lebt. Und darüber zu sprechen, sprengt natürlich sehr den Rahmen dieser einführenden Vorlesung über vedische Psychologie. In dem angedachten vedischen Weg, an dem wir also schon seit langer Zeit mit einem wirklich internationalen Forschungsteam arbeiten, wird all das dann gelehrt. Also wie man noch Hilfe gewinnen kann durch den Körper, durch den materiellen Geist, durch die Beziehung und so weiter, so dass man unbeschwert auf dem Weg des spirituellen Fortschritts voranschreiten kann. Deswegen möchte ich Ihnen ganz ans Herz legen, wenn Sie für diese Themen ein offenes Herz haben und einen offenen Geist und einen offenen Verstand, bitte bleiben Sie auf irgendeine Weise in Kontakt. Wir haben eine Webpage, die wir bestimmt gleich bekannt geben können und aufschreiben kann, wo man daraus entnehmen kann, was für Veranstaltungen auf dem Wege zur vedischen Universität angeboten werden, sodass man mehr darüber lernen kann. Es ist also ein unglaublicher Wissensschatz. Für heute möchte ich Ihnen alles Liebe und Gute in ihrer eigenen spirituellen Entwicklung bitten, wünschen, sagt man in Deutsch. Und mich ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie mir zugehört haben so lange. Damit bin ich also ans Ende gekommen und überreiche dir nochmal das Mikrofon. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Vielen Dank, Satchinanda Swami. Ich wollte mal einfach mal schauen, ob vielleicht aus dem Publikum von eurer Seite.
Wie kannst du diese Gedanken?
Willst du mich in ein Gespräch verstricken, oder? Nein, auch nicht schlecht. Ja, nein, das, was ich dich gerne fragen würde, weil du wirklich sehr schöne Sachen gesagt hast. Ich glaube, es ist sehr wichtig, nach so einer Nahtstelle zu suchen, wo Naturwissenschaft und Spiritualität sich begegnen. Und ich weiß ja, dass du sehr viel Vorträge darüber in Berlin gibst, ich war einige Male dabei, die ja auf großes Interesse hier stößen. Und ich würde dich vielleicht bitten, mir so ein bisschen, du hast ja jetzt auch die Psychologie entdeckt, du hast in diesem Vortrag, wir haben ja darüber gesprochen und du bist sehr interessiert. Wie siehst du denn, dass in der Psychologie eine Nahtstelle zwischen Naturwissenschaft und Spiritualität entstehen kann? Was sind für dich da, sagen wir mal, wie kommt man da ran? Wo ist der Zugang dazu da?
Ich habe versucht, ein bisschen mit Beta-Waves und wie heißt das, Alpha-Waves zu arbeiten.
Ja, das ist ein Thema, das mich im Moment auch sehr interessiert. Einfach auch die Frage, wie kann man den Menschen ganzheitlich zur Heilung verhelfen? Ein ganz wichtiges Thema. Wir sind da auch dabei, ein Institut zu gründen. Das hatten wir mal angedacht als, jetzt habe ich schon den Namen schon fast wieder vergessen, das ist ein Institut für Milieu- und Informationsfeldtherapie, wo wir schauen, der Mensch, der existiert, wie wir heute gesehen haben, auf so vielen Ebenen. Zunächst mal auf der Ebene, auf der wir dann, wenn wir da krank werden, wo es dann schon fast, wo wir dann wirklich aufwachen und zum Arzt gehen oder zum Heilpraktiker oder zum Heiler, also der grobstoffliche Körper, dann der Energiekörper des Menschen, dann die Informationsfelder, die den Menschen umgeben mit all seinen Beziehungen zu den Dingen, die in der Vergangenheit liegen, die im geistigen Bereich geschehen, dahinter die Psyche und dann die spirituelle Dimension, also diese fünf Bereiche, die den Menschen ausmachen und die dann auch einen ganzheitlichen Zugang zur Heilung ausmachen. Also das Physische, das Energetische, die Informationsebene, die Psyche und die spirituelle Dimension. Und in diesem Konzept, das wir erarbeiten und an dem ja ganz viele Menschen heutzutage arbeiten, das ist ja etwas, was im Bewusstsein der Menschen sehr stark sich ist entwickelt. Ich bin auch jetzt am Sonntag dieses Wochenende eingeladen auf dem deutschen, wie heißt es, der Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Energetische und Informationsmedizin, die DGHEIM. Die tagen jedes Jahr im Sommer in Heidelberg und der Dr. Treugut hat mich dort eingeladen, einen Vortrag zu halten, nämlich zu dem Thema die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Informationsmedizin oder der Informationsfeldmedizin. Das ist also ein Bereich, in dem ich sehr stark arbeite. Und mich interessiert vor allem dieser Bereich, diese Schnittstelle zwischen der Psyche, zwischen den Informationsfeldern und auch zum Gehirn. In den Veden gibt es ein sehr, sehr tiefes Wissen, wie verschiedene Bereiche des Gehirns mit Hilfe von Mantras balanciert werden können. Also das Gehirn lässt sich in hunderte von Bereiche organisieren, Gehirnareale und Nerven. Und diese Bereiche sind mit Krankheiten verbunden, sind mit Konflikten verbunden. Und mit Hilfe von Mantras lassen sich ganz gezielt diese verschiedenen Bereiche in unserem Gehirn und damit natürlich auch in unserer Psyche heilen und balancieren. Also ganz faszinierende Themen, wo einfach auch unglaublich viel Forschung noch gemacht werden kann. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass man mit Hilfe dieser Gehirnwellen ganz gezielt mit Hilfe bestimmter Frequenzen das Bewusstsein des Menschen, damit seine Fähigkeit zu lernen, sich zu konzentrieren und sogar Heilung sehr schön beeinflussen kann. Also auch im Rahmen der Universität, des Campus, den wir hier begründen, werden wir uns intensiv mit diesen Themen beschäftigen und forschen auch in dem Bereich. Und wir möchten auch die vedische Psychologie eben in unseren Campus integrieren. Wir bieten auch jetzt schon dann zum Semesterbeginn einen leider zunächst mal englischsprachigen Kurs an zur vedischen Psychologie. Das ist also auch ein Thema, das uns sehr, sehr wichtig ist. Ja, erstmal denke ich. Ja, sind von der Seite des Publikums ein oder zwei Fragen, weil der Abend ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten. Sehr gerne.
Ja, also ich glaube, dass manche Leute so verspannt oder so krank sind in irgendwelchen Konflikten, dass sie gar nicht sich so loslassen könnten, um diese Alpha-Wellen zu erreichen und insofern immer auf einer anderen Ebene bleiben. Wie könnte man denn diese Schwelle überwinden? Ich glaube, das ist doch ein Problem.
Ja. Also C.G. Jung hat sich damit mal auseinandergesetzt. Der, haben Sie die Frage alle verstanden? Dass also Menschen so sehr verspannt sind, dass sie gar nicht an diesen Zustand herankommen können und sich vielleicht auch gar nicht darauf einlassen können. Also Sie haben da recht. Es gibt Situationen, wo Menschen einfach zum Beispiel gar nicht anfangen können, Mantren zu intonieren. Das liegt ihnen so weit weg und es ist so weit weg von ihnen. Und C.G. Jung sagte etwas, was mich sehr zum Nachdenken brachte und weil es auch in meiner Erfahrung liegt. Er sagte etwas, was zunächst einmal unser Verständnis von Gut und Schlecht ein bisschen transzendiert. Er sagt nämlich, dass manchmal Leid auch eine gute Wirkung in der Evolutionsgeschichte eines Menschen haben kann. Er sagte, manchmal kann ein richtiges Leid 10 Jahre von Meditation ersetzen. Weil sich der Mensch plötzlich in so ein, ich würde mal sagen, in eine Flaschenhalssituation begibt, wo es so enge wird, dass er also so verspannt wird, dass er merkt, da muss jetzt was geschehen und bam, da kommt was raus. Viele Menschen, die den spirituellen Weg anfangen, kommen sehr oft aus dieser Dynamik heraus zum spirituellen Weg. Also Sie haben völlig recht, das geht dann nicht voran und es spannt, aber das kann auch, sagen wir mal, einen positiven Effekt haben, dass man dann plötzlich dazu kommt, weiterzugehen. Es ist fast so wie eine Kindergeburt, wo das Kind ja durch den engsten Kanal hindurchkommt und dann durch den Muttermund auch noch muss. Es ist also ganz schön eng. Und dann in die Weite kommt. Und so ist es auch so hat auch Leid für manche Menschen auf einem, sagen wir mal, gesamtentwicklungsmäßige Strecke durchaus seine Bedeutung. Ich arbeite da zusammen mit einer Zippy Weiss, einer Forscherin aus New York, die also einen Artikel geschrieben hatte, der fürchterliche Aufregung in der Psychologie unter den Psychologen gemacht hatte. Das ist nämlich der Nutzen von Traumata, hat sie geschrieben. Und hat dann also nachweislich hat also den Beweis erbracht, dass viele Menschen, die sonst nicht vorankommen, eben durch diese Dinge auch lernen können. Natürlich ist es dann gut, wenn sie Begleitung haben, nicht? Dass sie einfach verstehen, was gerade bei ihnen geschieht und vielleicht auch Ausblicke kriegen, auf die sie schon einmal ihre Augen heften können, sodass sie, wenn das denn zum Höhepunkt kommt, einfach diese Energie dann haben und in die nächste Phase über zu gehen. Aber Sie haben völlig recht, und für diese Menschen ist es dann eben auch wichtig, dass sie solche Dinge in der vedischen Psychologie bekommen wie Stirngüsse. Was ist denn das? Also das ist super gut. Da hat man wirklich vielen Leuten helfen können, die also in einer Situation sind, die Sie beschrieben haben. Da wird einfach ein Strahl von warmen Öl auf den Kopf gegossen für längere Zeit. Der kommt aus einem Topf heraus und zunächst einmal beruhigt er unglaublich. Ich habe, das wird in einer Panchakarma-Kur getan, einer ayurvedischen Kur also, wo 5 Anwendungen sind, und eines dieser Anwendungen, die stattfinden, ist der Chiroda, der Stirnguss, wo also ein mit Kräutern versetztes Öl in einem ganz dünnen Strahl auf die Stirn gegossen wird. Ich habe das oft gemacht, also ich war nicht in so einer Zwangslage, sondern habe das im Rahmen einer Gesamtkur gemacht und dann gemerkt, wie beruhigt ich wurde, und habe dann mit meinem Arzt gesprochen, dem Pankaj Naram, der täglich 500 Patienten sieht, also ein richtiger Ayurveda Kraftarzt, und der also mir sagte, dass er ganz viele Leute in Umständen, auf die sie eben hingewiesen haben, die schon austherapiert waren, mit diesen einfachen Anwendungen, die im Ayurveda bekannt sind, geheilt haben. Also man muss manchmal auch stoffliche Dinge herbeiziehen. Da haben Sie völlig recht. Das gibt es auch. Ich habe auch diesen Bereich in der Ayurveda, ja, in diesem Vortrag keine Gelegenheit gehabt, darauf anzuwenden. Aber das ist eben auch ein wichtiger Teil des vedischen Weges, auf diese Dinge einzugehen. Allerdings zunächst einmal auf Home Remedies, also was man so, wie sagt man, Home Remedies? Hausmittelchen, nicht? Also, weil wir können kein Hospital, jedenfalls jetzt noch nicht, eröffnen.
Ja, gehört natürlich zu einer Universität dazu. Aber ich, das so gesagt, das fand ich sehr wichtig, nämlich klar, Leid ist ein wichtiger Lehrmeister auf dem Weg. Jeder hat ja einen Saturn im Horoskop und einen Ketu und so weiter. Aber begleitet, also da hat ja nicht immer einen Therapeuten zur Seite im Leben, aber das ist, glaube ich, auch eine Frage der Kultur. Wenn also jemand zum Beispiel eben Schicksalsschläge erfährt oder in tiefe Depression kommt, in alten Zeiten war, selbst hierzulande, war Depression eigentlich immer zum Beispiel ein Schlüssel zu einem, dass man sich Gott zuwendet, dass man Zuflucht sucht, dass man anfängt, den spirituellen Weg zu gehen. Heute ist es die Kultur eben so, dass man möglichst versucht, viel Ablenkung zu kriegen, vielleicht Tabletten und Alkohol. Also man sucht bei ganz anderen Dingen Zuflucht, weil die Kultur, die Einflüsse von außen ganz anders da sind. Der Rat, den man von Menschen kriegt, oder der Halt, oder auch die Religion und das spirituelle Umfeld ist einfach nicht mehr da. Also das Leid häufig gar nicht dazu führt, dass die Menschen eben so einen spirituellen Weg beginnen. Und das ist, glaube ich, wieder notwendig, dass man das, was vielleicht hier zu Lande verloren gegangen ist, dass das eben an spiritueller Kultur wieder entsteht. Ne? Und so, dass diese Dinge, die im Leben ja absolut unvermeidlich sind, jeder geht da durch, dass die bei den Menschen zu den richtigen Schlussfolgerungen führen können. Da gibt es ja dann die anonymen Alkoholiker zum Beispiel, die eben auf eine ganz und gar spirituelle Art und Weise Menschen, die eben in Alkoholprobleme gefallen sind, häufig wegen großen Schicksalsschlägen, Leid, Depression, dass die dann wieder einen spirituellen Weg rausfinden. Ne? Und solche, solche Sachen sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es ist eine Frage von Kultur und es muss wieder mehr und mehr Spiritualität in die Kultur hineinkommen und dann Menschen auch zur da stehen und einen spirituellen Rat haben und so in die richtige Richtung weisen. Ja, ich würde sagen, ne, bin sehr, sehr froh, dass ihr alle heute da wart und ja, selbstverständlich. Ich habe noch extra einen Zettel gemacht, was ich euch noch alles erzählen möchte, bevor wir nach Hause gehen. Natürlich die angekündigten Websites, da möchte ich gleich drei Stück nennen. Zunächst einmal die Website vom Internationalen Institut für Vedische Studien. Nenne ich als erstes, ist leider zurzeit offline, aber das geht ganz schnell. Man kann ja jeden Tag nachgucken, ob sie schon wieder online ist. VedicUniversity.com. Da wird das auch das Vorlesungsprogramm und Veranstaltungsprogramm unseres Campus hier dann zu sehen sein. Die ist in deutscher und in englischer Sprache, also man kann sie auch besuchen, wenn man kein Englisch spricht. Dann Vorträge, die wir hier in Berlin haben, kann man immer die aktuellen Termine sehen unter wedenforum.de. Auch eine interessante Website, da ist also was immer so auch in verschiedenen Stadtteilen so passiert. Und meine Vorträge so in Prenzlauer Berg, nächste am 27. Juni über Quantenphysik und Seele, nicht verpassen, ist auch auf dieser Website zu sehen. Und der Klassiker unter den Websites zum Thema Vedenakademie, vedenakademie.de, auch eben interessant zu den Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Da findet man uns im Internet. Ansonsten möchte ich euch auch noch herzlich einladen, dass wir morgen Abend einen traditionellen spirituellen Abend gestalten, mehr oder weniger bei uns in den Räumen der Akademie. Deswegen diejenigen, die sich dafür interessieren, da gibt es eine Liste, kann man sich eintragen, weil das geht nur mit Anmeldung. Wir haben nicht so viel Platz bei uns in der Akademie. An dem Buchtisch könnt ihr euch das erfragen, auch wo das stattfindet. Morgen Abend um 18 Uhr, wo das Satchitananda Swami den letzten Tag eben in Berlin ist für diesen Besuch. Ja, auch zum Thema Mantras, das ist vielleicht auch interessant, die sich da weiter interessieren. Satchitananda Swami und ich haben ein Buch dazu geschrieben, das heißt Mantras oder das große Mantra-Buch. Und da erzählt Satchitananda Swami zu jedem Kapitel eine wunderschöne, inspirierende Geschichte. Und ich denke, das ist sehr, sehr lesenswert. Ja. Ja, wir haben jetzt schon drei Websites, da kann man schon eine Menge sehen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interesse und euer Kommen und wünsche euch noch einen schönen Abend.